Vielen Dank, Lobpreisteam. Also ihr wisst, was alles dahinter steckt, könnt ihr einfach nicht wissen. Heute Morgen, da ich ziemlich spät von Sam und Alicia gehört habe, ist Lani dann auf den Cajon, obwohl das eigentlich meine Aufgabe war. Und die haben dann Lobpreis geleitet, einfach mit ein Herz aus Anbetung, auch wenn die Sachen nicht perfekt gelaufen sind, sozusagen, im Voraus. Also vielen Dank euch. Ich glaube, da kann man auch wirklich klatschen, oder? Ja, bin so dankbar für unser Lobpreisteam und was sie tun. Gestern, als ich mit meinen Freunden jetzt hier ein bisschen von Hohenlohe denen zeigen wollte, sie sind ja sozusagen gerade auf so einer Europa-Tour und sind jetzt in Deutschland und hab gedacht, was kann ich denn hier am besten zeigen. Wir waren dann am ersten Tag in Schwäbisch Hall, nachdem sie schon 2 Stunden Verspätung mit der Deutschen Bahn hatten. Da habe ich gedacht, also, die Hälfte haben sie an dem Tag schon erlebt. Dann waren wir gestern in Rothenburg und wollten dann danach zum Grünen Baum in Bettenfeld. Und das ging dann leider auch nicht, einfach weil sie so beliebt sind, dass wir keinen Platz gefunden haben. Also ich habe auch versucht, vorher zu reservieren und mussten irgendwo anders hin, aber sie haben dann trotzdem ihren Schnitzel bekommen, waren glücklich. Aber für mich war es halt so eine Sache am Anfang, dass man hat sozusagen eine Einstellung oder man hat eine Erwartung, und besonders wenn es dann der grüne Baum ist, hat man wirklich eine besondere Erwartung und dann geht es doch nicht so, wie man es geplant hat. Und man muss sich erst innerlich umstellen. Und das war vielleicht für die beiden gar nicht so schwer, weil sie gar nicht wussten, was sie verpasst haben. Ich habe es natürlich schon verpasst oder vermisst. Und natürlich, also Scherz zur Seite, aber ihr wisst, wie es ist, wenn man eine Erwartung hat und eine Situation sich so ergibt oder einfach in eine ganz andere Richtung läuft, wie wir es wollen, sind wir erst oft ein bisschen schockiert und wissen nicht genau, wie wir darauf reagieren sollen. Ist doch so, oder? Ja, danke. also ich habe auch mit Ty und Kels, das sind die 2 Freunde, gestern darüber geredet oder vorgestern, dass ich von einigen unserer Whitworth-Freunden, also Ty und ich haben die 2 ersten Jahre an der Uni zusammen gewohnt und ich weiß mittlerweile, die wissen auch von einigen Freunden, die an der Whitworth-Universität waren und die sich in den letzten Jahren von ihren evangelikalen Wurzeln distanziert haben. Und sie sind zutiefst enttäuscht, also wahrscheinlich noch viel mehr enttäuscht, als ich jetzt gestern davon war, dass ich nicht zum grünen Baum konnte. Aber sie sind wirklich zutiefst enttäuscht von den evangelikalen Christen, vielen, weil halt Trump unterstützt worden ist von vielen in dieser Gruppe und sie trennen sich, also meine Freunde trennen sich dann von dieser Gruppe wegen dieser Enttäuschung. Und nachdem sie sich dann von diesen konservativen evangelikalen Wurzeln getrennt haben, suchen sie aber natürlich immer noch nach einer Antwort auf die Probleme in der Gesellschaft oder in der Kultur, was sie manchmal damit Trump gleichstellen. Also die laufen dann voll in die Arme von anderen Leuten rein. Also oft von einer anderen Partei nach rein. Sie verlassen den Glauben und die Partei zusammen und gehen zu den vorherigen Gegnern rüber. Und mir geht es heute überhaupt nicht um Politik. Das ist jetzt, also ich habe jetzt viel von Konservativen und Liberalen und solche Sachen gesprochen, aber darum geht es mir eigentlich nicht. Es geht mir grundsätzlich um etwas, was dahinter steckt, was sich offenbart, so in den Handlungen oder in dem Handeln von meinen Freunden. Wir agieren oder wir reagieren, als ob unsere Gruppen, also unsere Ehe, unsere Freundesgruppen, unsere christlichen Gemeinden, Vereine oder Partei, als ob sie alles verändern können oder sollen. Und natürlich, also wir erwarten von einer Ehe dann, dass sie besondere emotionale Bedürfnisse erfüllt. Oder wir erwarten von der Freundesgruppe, von dem Verein oder von der Gemeinde, dass sie unsere sozialen Bedürfnisse erfüllen wird. Und wir erwarten, dass die Partei dann unsere politischen Vorstellungen erfüllen wird. Und natürlich sollen sie das auch ein Stück weit. Also wenn eine Gruppe nicht das tut, wozu sie eigentlich berufen ist, und auch also im politischen Fall gewählt ist, hat man auch einen Grund zur Enttäuschung. Aber was mir Sorgen macht, ist, dass wir zu viel Hoffnung in diese Gruppen stellen oder setzen. Und das sehe ich nicht nur in Amerika, das sehe ich genauso hier, sehe ich in anderen Ländern auch. Also politisch würde ich sogar sagen, dass manche meiner Freunde, die sich dann von ihren republikanischen Wurzeln dann getrennt haben und in eine andere Richtung gegangen sind, dass ich mit denen eigentlich mehr Sachen jetzt einig sein kann, wenn es um die Politik geht. Aber sie tun so mit so einer Aggression, so einer Frust und Bitterkeit, dass es mich wirklich schockiert und traurig macht. Und ich habe jetzt über Freunde und Leute in Amerika gesprochen, sodass es uns nicht gleich am Anfang von der Predigt zu nahe trifft. Aber wir tun eigentlich genau das Gleiche. Was ärgert uns an unseren Ehen, an unseren Freundschaftsgruppen, an unsere Gemeinde und an unserem Land? Kannst du dir kurz überlegen, vielleicht was es ist. Neigen wir eigentlich nicht selber dazu, diese Sachen groß machen zu wollen? Ich glaube, das liegt oft dahinter. Also wir würden es natürlich nie so sagen, aber ich darf es von vorne dann so sagen. Make meine Ehe great again. Oder make Ecclesia great again. Oder make Deutschland great again. Wir neigen zu diesen Wünschen. Und an sich sind sie nicht schlecht. Etwas gut machen zu wollen, ist ja überhaupt nicht verkehrt. Ist ja eine gute Sache. Und die Ehe, Ecclesia und Deutschland, dass wir sie für wichtig halten, ist auch gut. Die sind gute Sachen. Sie sind auch wichtig. Aber wenn wir Aggression oder Bitterkeit oder Frust in uns gegenüber diesen Institutionen oder diesen Gruppen spüren, dann zeigt es etwas anderes in uns auf. Es deutet darauf hin, dass eine zu zentrale Hoffnung in diesen Sachen ist. Egal was es ist, ob es jetzt deine Beziehung, deine Freundschaftsgruppe, die Gemeinde, das Land, egal was es ist, dass, wenn du nur mit Frust und Bitterkeit umgehen kannst, zeigt es, dass du eine zu zentrale Hoffnung in diese Sache hast. Wir erwarten, dass unsere Sehnsucht nach Beziehungen, Gemeinschaften, Nationen von diesen Gruppen erfüllt werden sollen. Und ich weiß, dass nicht wenige von uns heute mit jemandem, ob in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde oder mit der Gemeinde insgesamt oder mit unserer Nation frustriert sind. Ich weiß es, weil man halt miteinander spricht. Und man hört solche Sachen. Und sogar wenn ich es jetzt nicht von individuellen Leuten in der Gemeinde wusste, wenn man mit so einer großen Gruppe ist, ist es einfach so. Kann es sein, dass du das, was dich frustriert, zu sehr liebst? Ist es deine Hoffnung geworden? Oder vielleicht besser gesagt, liebst du es mehr als das, was du mehr lieben solltest? Das heißt nicht, dass du deine Ehe, dass du deine Beziehung, dass du deine Gemeinde oder deine Nation nicht lieben solltest, aber liebst du es über alles. Wenn wir denken, dass wir für das Wichtigste in unserem Leben oder unserer Welt kämpfen, werden wir niemals den inneren Frieden spüren, der schwere Zeiten überwinden oder Gnade zeigen kann. Also, wenn du ständig nach etwas rennen musst, ständig für etwas kämpfen musst, dann wirst du den Frieden nicht spüren. Du wirst denken, dass es immer dir voraus ist. Und das, also dieses Make it great again Gedanke ist genau so eine Gedanke. Ob es jetzt mit Beziehung oder Ehe oder eine Gemeinde oder eine Nation zu tun hat. Wenn eine Mutter zum Beispiel ihre Kinder über alles liebt, werden ihre Kinder ihren Zorn am schnellsten erregen und ihr Herz am leichtesten zerbrechen können. Der Mann, der die lokale Kirche für das Wichtigste hält, wird am schnellsten von ihr enttäuscht und am leichtesten wegen der Enttäuschung verbittert. Wir haben eine tolle Gemeinde hier. Ich liebe Ecclesia. Ich bin aus Amerika nach Ecclesia gekommen, weil ich Ecclesia liebe. Aber ich sehe auch an manchen Stellen in unseren Gemeinden, wo wir die Gemeinde selber größer machen, als sie eigentlich ist. Und dabei meine ich nicht, dass die Gemeinde nicht wichtig ist und dass Mitarbeiter in der Gemeinde nicht wichtig ist. Aber wir vergessen manchmal, was uns schon gegeben ist. Und dann haben wir solche Erwartungen von den anderen Mitarbeitern oder von den anderen Leuten in der Gemeinde, dass wir uns zurückziehen. Weil wir mit einer Erwartung kommen, was dann nicht erfüllt wird. Wir haben eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Wir wissen, die schon länger da sind, wissen, wie man Gemeinschaft mit allen in der Gemeinde vorher hatte, weil wir eine kleinere Gemeinde gewesen sind. Und sobald dann diese kleinere Gemeinschaft nicht mehr da ist, wo man eine Verbindung zu allen hat, weil das unsere Erwartung ist, weil das unsere Hoffnung eigentlich für Gemeinde ist, entziehen wir uns. Wir ziehen uns zurück und dann merken wir, dass wir noch mehr Sehnsucht eigentlich nach der Gemeinschaft überhaupt haben. Wollen wieder rein, aber wir haben immer noch die gleiche Hoffnung eigentlich, dass die Mitarbeit oder die Gemeinde in irgendeiner Form unsere Hoffnung nach Gemeinde und Gemeinschaft erfüllen wird. Und dann werden wir einfach weiter verletzt und ziehen uns schon wieder. Das ist ein Zirkelprozess. Ich las diese Woche mit meiner Lebensgruppe aus dem Römerbrief, also für meine Lebensgruppe, Entschuldigung, ihr werdet es nochmal hören, aber die sind ja gute Worte, darf man nochmal hören. Und die folgenden Worte haben uns, also zumindest mich, sehr herausfordert, und ich will sie einfach mal vorlesen. Wie gesagt, ich habe jetzt heute Morgen kurz die Predigt vorbereiten müssen, weil Sam nicht da sein konnte. Deshalb gibt es jetzt keine Folie, tut mir leid. Später habt ihr die Verse an eurem Tisch. Aber ich lese es einfach mal vor. Paulus sagt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also er spricht von etwas, was schon geschehen ist, was man dann hat. Da wir nun gerecht worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Schon wieder diese Hoffnung. Also man hat Hoffnung wegen dem, was einem schon gegeben worden ist. Es ist jetzt nicht Hoffnung nach etwas, was man noch erfüllen muss oder was man noch tun muss. Genauso wie wir letzte Woche gesagt haben, man muss sich nicht durch die Arbeit definieren, sondern Gott gibt einem schon seinen Wert und dadurch geht man dann in die Arbeit. Genauso ist es hier. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott gegeben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und Hoffnung, sie lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich weiß, es sind viele Worte, ihr dürft sie dann später selber anschauen an den Tischen. Aber er spricht von einer Hoffnung, die durchträgt. Und warum trägt sie durch? Weil sie nicht hauptsächlich eine Hoffnung nach etwas ist, was man nicht hat. christliche Hoffnung ist nicht hauptsächlich Hoffnung auf irgendeinen Himmel, was dann irgendwann kommen wird. Christliche Hoffnung ist die Hoffnung, dass du jetzt schon eine Beziehung mit Gott hast, der dich so sehr liebt, dass die anderen Sachen dich nicht mehr bestimmen müssen. Und dadurch, wenn du das weißt, kannst du durch Bedrängnis gehen. Und wenn du das weißt, dass du durch Bedrängnis, wo du mit Hoffnung reingegangen bist, der spricht ja davon, dass man dann Hoffnung zu Ende hat. Am Ende noch mehr Hoffnung. Warum? Weil diese Hoffnung dann geprüft worden ist. Es ist nicht etwas, was uns fallen lässt, sondern was uns trägt. Hoffnung und Friede sind so eng verbunden. Wenn unsere Hoffnung standhaft ist, wird auch unser Frieden standhaft sein und werden. Genau deshalb, wenn ich oder jemand anders meine Hoffnung erarbeiten muss, ist mein Friede auch in einem Erarbeitungsprozess. Hat das Sinn gemacht? Also, wenn ich oder jemand anders meine Hoffnung erarbeiten muss, ist mein Friede auch in einem Erarbeitungsprozess. Wenn ich hoffe, dass mir meine Arbeit wert, so wie ich letzte Woche gesagt habe, so wie wir, wenn ich hoffe, dass mir meine Arbeit meinen Wert geben wird, wird mein Friede und mein Gefühl, wertvoll zu sein, mit dem Zustand meiner Arbeit leben und sterben. Wenn ich hoffe, dass meine Beziehungen oder Freundschaften mich befriedigen werden, wird mein Friede mit dem Zustand meiner Beziehungen leben und sterben. Und wenn Gemeinde meine Hoffnung wird, wird mein Friede mit Veränderungen in der Gemeinde leben und sterben. Wo ist denn eigentlich deine Hoffnung? Ist deine Hoffnung eins, was eigentlich schon in irgendeiner Form erfüllt ist und was du dann weiter erlebst, wenn du durch den Tag gehst? Oder ist es etwas, eine Hoffnung, die nicht erfüllt ist, wo du immer noch nachjagen musst, wo es keinen Frieden geben kann? Wir brauchen Freude, Friede und vielleicht etwas weniger Eierkuchen. Aber unsere Freude und Friede hängt immer mit unserer Hoffnung zusammen. Freude und Friede haben immer mit Hoffnung zu tun. Worauf hoffen wir denn eigentlich? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Wir müssen auch offen darüber sein, Leuten. Was gibt unserem Leben Sinn? Was zeichnet ein hoffnungsvolles und friedenvolles Leben aus? Das sind Fragen, die ich in einer normalen Predigt vielleicht ein bisschen antworten würde. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen jetzt getan. Aber mehr will ich nicht tun, denn ich will euch einfach dazu einladen, dass ihr an den Tischen jetzt über diesen Sachen redet. Und ich ermutige euch einfach dazu, dass ihr offen miteinander seid. Janis und Ines gehen jetzt gleich mit den Zetteln durch. Ich hoffe, ich habe genügend ausgedruckt für zwei an jedem Tisch. Setzt ihr euch einfach in Gruppen von 5, 6, 7 und redet über diese Fragen nach, die ich auf dem Zettel geschrieben habe. Ihr müsst euch jetzt nicht selber Fragen ausdenken. Und es geht darum, dass wir uns einfach nochmal fragen, worum geht's eigentlich? Wo ist meine Hoffnung? Was ist meine Hoffnung? Gott, ich danke dir für diese Zeit, für die Gemeinschaft an den Tischen. Du weißt, dass wenn wir in Gemeinschaft sind, können wir viel mehr von dir lernen und von dir empfangen, als wenn nur eine Bursche hier vorne steht und etwas sagt. Deshalb bete ich dafür, Gott, dass du unsere Herzen berührst und dass wir etwas mitnehmen für diese Woche. Amen. Also ich wünsche euch eine gute Zeit an den Tischen. Ich würde sagen, nehmt euch vielleicht eine halbe Stunde und wenn die Zeit rüber ist, dürft ihr einfach gehen, die Kinder von hinten holen und ich wünsche euch noch eine schöne Woche.